Man bekommt bei manchen Marktplätzen sehr, sehr viele Daten, bei manchen sehr, sehr wenige. Man muss natürlich mit dem arbeiten, was man auch zur Verfügung gestellt bekommt. Und ich glaube, die größte Challenge ist einfach die Datenqualität, weil die nicht unbedingt vergleichbar ist von Marktplatz zu Marktplatz.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Heute zu Gast Amelie Schubert, Chief Strategy Officer von Purelay. Moin Amelie, schön, dass du da bist.
Hallo Flo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben auf unseren AOM-Networking-Events ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir jetzt endlich mal wieder eine Folge aufnehmen mussten. Und dass du jetzt die Zeit gefunden hast, freut mich umso mehr. Ich hatte ja in der Vergangenheit mit Jolene Seiwert bei euch aus dem Purelay-Team. Ich habe da mal geguckt, das war der August letzten Jahres, also ziemlich genau jetzt ein Jahr her, eine Folge aufgenommen. Und das war tatsächlich einer der erfolgreichsten Folgen überhaupt, wenn man sich die Streams anschaut. Und damals hat Jolene von dem krassen Ansatz berichtet, dass ihr wirklich auf 7 Marktplätzen parallel gestartet seid. Und das war zu der Zeit damals so ein bisschen konträr zu dem, was viele andere Marken gemacht haben. Die haben gesagt, Mensch, wir konzentrieren uns auf 1, 2. Aber ihr hattet die Infrastruktur. Man muss ja auch sagen, dass ihr wirklich sehr professionell aufgestellt seid. Ich habe gesagt, Mensch, wir machen den Move und gehen auf so viele Marktplätze parallel. Da bin ich super gespannt, was bei euch so im letzten Jahr passiert ist. Aber vielleicht starten wir erstmal ganz, ganz soft rein und du erzählst mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer du eigentlich bist und was du so machst.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Danke für deine Anmoderation. Ja, das ist jetzt mittlerweile schon ein Jahr her, dass wir da all in gegangen sind ins Marktplatz-Game. Und ich kann dir auch schon mal als Teaser sagen, wir würden es auch immer wieder genauso machen, wie wir es gemacht haben. Zu mir selbst. Ich bin Amelie Schubert. Ich bin seit circa 4,5 Jahren mittlerweile bei Purelay. Und das bedeutet schon sehr, sehr lange. Das Unternehmen ist ja auch erst 8 Jahre alt. Ich habe bei Purelay selbst verschiedenste Stationen tatsächlich durchlaufen. Also so eine klassische Purelay-Karriere hingelegt und bin da vom E-Commerce Manager bis jetzt aktuell zum Chief Strategy Officer aufgestiegen oder habe mich entwickelt. Ich selbst arbeite schon seit fast 14 Jahren im E-Commerce-Bereich und habe quasi das Thema Online-Marketing aus den Kinderschuhen wachsen sehen. Und genau, das Marktplatz-Thema macht mir auch sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich sehr, mit dir heute zu quatschen.
Ja, eine absolute Erfolgsstory. Wie du schon sagst, euch gibt es erst seit 8 Jahren. Trotzdem ist da richtig was passiert. Wie bist du denn damals zu Purelay gekommen überhaupt?
Wie bin ich damals zu Purelay gekommen? Ich war davor tatsächlich im Konzern unterwegs und war dort als Beteiligungscontroller angestellt. Und ich war damals kurzzeitig in Hamburg und wollte wieder zurück in die Heimat und habe dann einfach geschaut, was es in der Region für coole Unternehmen gibt, mit denen ich einfach auch meine Expertise einbringen kann. Und ich kannte die Erfolgsstory von Alisa und Purelay schon vorab und habe gedacht, das ist jetzt für mich der nächste richtige Schritt, weil ich einfach Lust hatte, in ein Startup zu gehen, das sich auch einfach auch sehr, sehr schnell bewegt und entwickelt. Und von Purelay hatte ich schon sehr viel Positives gehört, was sich dann natürlich auch direkt bestätigt hat, als ich da Anfang 2020 gestartet habe.
Ja, das ist, glaube ich, so eine zum richtigen Zeit, am richtigen Ort Story. Natürlich muss man sich total reinhängen, aber auch wir sind ja in den letzten 7, 8 Jahren auch extrem stark gewachsen und da haben wir auch einige Jahre jetzt schon dabei und den Weg mit uns gegangen und es ist auch Wahnsinn, wie die sich selbst und aber auch entwickelt haben, aber auch wie deren Rolle sich verändert hat mit der Zeit, weil irgendwann, das wirst du auch kennen, bei so einem jungen, dynamischen Unternehmen, hat man einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl so für die Gesamtsituation, wer macht eigentlich was, wie sind die Prozesse, was hängt zusammen und das ist natürlich so für die Gründer halt wahnsinnig wertvoll, wenn dann solche Leute wie du kommen, die das halt irgendwie ganzheitlich verstehen und dann ihre Rolle finden.
Ja, erstmal vielen Dank. Ich habe dann natürlich auch selbst sehr, sehr viel dabei gelernt. Purelay ist auch nach wie vor noch sehr stark am Wachsen. Natürlich nicht mehr so stark wie in den ersten Jahren. Die ersten Jahre war das Double Business every year. Das ist ab einer bestimmten Umsatzgröße natürlich auch nicht mehr möglich. Aber wir wachsen trotzdem rasant und da gibt es immer wieder Möglichkeiten, sich Projekten anzunehmen und da doch auch wirklich immer wieder sehr, sehr viel dazu zu lernen.
Ja, das ist cool. Magst du nochmal erklären, was Purelay eigentlich macht im Kern?
Ja, ich glaube, den meisten sind wir ein Begriff. Purelay wurde 2016 von Alisa, Freddy und Etienne gegründet. Die sind auch bis heute noch unsere Geschäftsführer. Alisa war damals durch ihr Studium ein paar Monate, also es war eigentlich nur ein Auslandssemester auf Hawaii und hat sich dort wirklich in Hawaii den ganzen Spirit und den Aloha Way of Life verliebt und hat dann einfach überlegt, wie sie dieses Feeling, was sie dort für sich hatte, mit nach Deutschland nehmen könnte und es dann dort auch mit anderen teilen kann. Und hat dann einfach mit Freddy und Etienne überlegt, was könnte das richtige Produkt sein dafür. Freddy und Etienne hatten davor auch schon ein anderes Unternehmen und haben sich dann entschieden, mit Schmuck zu starten, aus diversen Gründen. Und das Ganze ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Ich glaube, die Erfolgsstory ist bekannt. Wir sitzen selbst nach wie vor in Mannheim, wo das Unternehmen auch gegründet wurde und sind heute wirklich eine der schnellsten wachsenden D2C-Brands Deutschlands. Purelay kreiert sehr erfolgreich langlebige Schmuckstücke und Lifestyle-Accessoires, die immer an diesen Aloha Way of Life angelehnt sind. Und unser Ziel ist es, wirklich jeder Kundin mehrfach täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können.
Ja. Wie viele Ringe hast du gerade um? Ich sehe dich nicht. Wir machen das ja irgendwie per Remote die Aufnahme. Aber ich weiß noch, als ich das mit Jolene damals gemacht habe, musste Jolene sehr lachen, weil sie hat, klar, wenn man so viel irgendwie mit verschiedensten Schmuckstücken halt irgendwie täglich hantiert, dann wächst der eigene Schmuckbestand ja extrem. Und sie meinte so, ja, ich kann mich gar nicht mehr entscheiden, weil irgendwie so viel Neues kommt. Und dann meint sie, sie läuft schon teilweise recht stark behangen durch den Alltag. Das fand ich ganz witzig.
Also ich persönlich fühle mich ohne Schmuck nackt. Ringe habe ich tatsächlich keine an, aber ich werde gleich welche anziehen, wenn ich dann aus dem Haus gehe. Und ohne geht es nicht. Ich nackt dafür 4 Paar Ohrringe an jedem Ohr.
Ja, okay, sowas.
Genau, kompensiert alles dann anders.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Das ist ja schön, wenn man auch selbst dann irgendwie so eine Passion für für das Produkt hat, was man dann nachher am Ende verkauft.
Ja, der Job macht dann noch ein bisschen mehr Spaß, wenn einem das Produkt auch selber gefällt.
Auf jeden Fall. Dann lass uns mal reinstarten. So, was ist bei euch passiert? Also Jolene und ich haben das damals beendet. Mensch, wir gehen jetzt auf diese 7 Marktplätze und schauen mal, was passiert. Was ist passiert?
Aus den 7 Marktplätzen sind mittlerweile 11 Marktplätze geworden. Also
okay.
Es kann sein, dass wir uns davon 1-2 zeitnah verabschieden werden, weil wir einfach merken, okay, das passt nicht so ganz, das entwickelt sich nicht so, wie wir gedacht haben. Aber wie ich schon eingangs erwähnt hatte, würden wir die Strategie so auch immer wiederfahren, weil wir hätten einfach anders gar nicht so schnell lernen können, welcher Marktplatz für uns funktioniert und was für uns Sinn macht. Genau, das ist der aktuelle Stand von unseren 7 Marktplätzen.
Ja, und wie macht ihr das? Also von der Teamgröße her, ne? Also ihr werdet mit Sicherheit ja eine vernünftige Middleware-Struktur halt haben, sonst, klar, sonst geht das ja gar nicht. Aber wie seid ihr im Team aufgestellt? Weil wir haben ja ganz viele Markenhersteller, die hier zuhören, die teilweise wirklich noch diverse Marktplätze mehr oder weniger manuell mit ganz, ganz wenigen Personen steuern, eigentlich irgendwie von einem Brand zum nächsten laufen und versuchen das dann irgendwie zu löschen. Und 11 Marktplätze klingt jetzt natürlich total beeindruckend, was es ja auch ist. Aber erzähl doch mal so ein bisschen was, wie euer Team heute aufgestellt ist und wie sich das so entwickelt hat in den letzten Monaten.
Genau, also man muss da, glaube ich, am Anfang auch dazu sagen, diese 7 Marktplätze, die wurden tatsächlich eigentlich fast von einer Person alleine gelauncht. Jolene war damals, als ihr den Podcast aufgenommen habt, war Jolene auf diesem Marktplatzbereich fast noch eine One-One-Man-Show. Da gab es immer Support von Teammitgliedern. Das waren 2 weitere Personen, die supportet haben, aber sie war die einzige Vollzeit-FTE, die auf diesem Projekt gearbeitet hat. Deswegen erstaunlich, dass du sagst, dass manche Firmen zu klein sind dafür. Wir selbst arbeiten auch mit einem Plattform-Enabler, der das natürlich ein bisschen einfacher macht. Heute besteht das Team aber mittlerweile aus insgesamt 7 Personen, die sich auch ausschließlich um Marketplaces kümmern.
Würdest du sagen, dass Marketplaces bei euch sind, sagt ihr das offen? Ist das irgendwie größer als der Online-Shop? Irgendwie genauso groß wie der Online-Shop?
Ja, es ist noch deutlich kleiner als der Online-Shop, hat aber mittlerweile einen signifikanten Anteil auch am Unternehmensumsatz.
Ja, ich erinnere mich, dass wir beide auf einer Konferenz mal waren und ich hatte das auf der Bühne ja auch vorgestellt, dass wir mal ausgewertet haben, wie viel Prozent Neukunden eigentlich irgendwie auf so einem Kanal wie Amazon oder anderen Marktplätzen gewonnen werden. Und das Unternehmen hatte dann, das war ein Sportnahrungshersteller und die haben Amazon danach, nach dieser Auswertung, ganz anders verstanden, beziehungsweise Marktplätze allgemein, nämlich eher als Neukundengewinnungskanal, weil immer diese Angst kursiert, Mensch, wir kannibalisieren einfach nur unseren eigenen Online-Shop, haben dann eine schlechtere Profitabilität auf Marktplätzen. Und ich weiß, dass wir danach gesprochen hatten und du meintest, Mensch, Flo, wir haben uns das auch mal angeschaut und sehen das auch tatsächlich recht ähnlich.
Genau, also bei uns ist es das Gleiche, was du auch auf der Bühne berichtet hattest. Wir haben da manuelle Analysen gemacht. Es gibt ja leider keine Tools, die Kundendaten miteinander vergleichen können. Und da hat sich bei uns einfach jemand hingesetzt und hat manuell ausgewertet. Hat der Kunde schon mal im Online-Shop gekauft? Haben wir davon Kontaktdaten? Sprich, hat er schon mal Interesse gezeigt in Form von einer Newsletter-Anmeldung oder ähnliches, was bedeuten würde, dass wir den auch selber bespielen über unsere CRM-Kanäle. Und wir haben dabei wirklich festgestellt, dass, ja, ich lass mich nicht lügen, das waren, glaube ich, 80-90%. Wir haben das auch öfter gemacht, um sicherzustellen, dass das nicht nur ein Zufall war, dass 80-90% wirklich Neukunden waren, und haben eigentlich genau das Gegenteil beobachtet, nämlich dass Kunden das erste Mal auf einem Marktplatz gekauft haben. Und dann haben wir ganz, ganz oft gesehen, dass da wenige Wochen später schon der Zweitkauf bei uns im Shop stattgefunden hat.
Ja, krass. Habt ihr so bestimmte Vorteile, warum sich das halt bei euch im Shop lohnt? Ist irgendwie ein anderes Sortiment oder ist das irgendwie, habt ihr da nochmal so preisliche Vorteile oder gibt es da irgendwie, also Pure Lake Club oder was ist der Grund, warum man dann den Shop wechselt?
Genau, also wir haben ein Loyalty-Programm, das kann ein Grund sein, warum genau die Kunden dann zu uns in den Shop wechseln, kann ich dir nicht beantworten. Wir haben aber im Shop natürlich nochmal deutlich mehr Produkte gelistet als auf den Marktplätzen.
Mhm, ja, okay. Und wenn wir jetzt mal zurückkommen zu eurem Marktplatz-Team, wie setzen sich denn die Leute da heute zusammen? Also auf welche Aufgabenbereiche erstrecken die sich? Sind es quasi je Marktplatz irgendwie ist eine Person? Oder sagt ihr eher, nee, eine Person macht irgendwie alles rund um Performance-Marketing und so? Wie ist das?
Ja, und ich glaube, da muss ich vorab erklären, wir haben das bei uns. Wir sind ja auch sehr, sehr schnell auf Amazon gewachsen. Und Amazon ist ja vom Handling deutlich komplexer als andere Marketplaces, weshalb wir das bei uns intern in zwei Bereiche geteilt haben. Das eine ist Amazon und das andere nennen wir bei uns intern die anderen Marktplätze oder die Other Marketplaces. Und das Ganze hängt unter einem Head of Marketplaces. Das ist der Alex. Da haben wir schon besprochen, dass er den nächsten Podcast mit dir aufnehmen wird.
Ja, da freue ich mich schon. Den Alex, den werde ich hier grillen. Habe ich schon angekündigt,
genau, auf dem Moment. Und der Alex hat dann jeweils einen Account Manager oder eine Account Managerin für Amazon und eine Account Managerin für die Other Marketplaces, die da auch wirklich im direkten Kontakt dann stehen. Einmal mit dem Enabler und Amazon. Und einfach diese koordinierende Rolle bei uns intern und mit dem Partner einnehmen. Dann haben wir nochmal einen Sales Coordinator. Das ist eine Person, die einfach supportet, dass alles, dass alle Daten vorhanden sind, dass alle Bilder vorhanden sind, dass die Listings so aussehen, wie wir das gerne möchten. Wir haben noch eine Produktmanagerin und wir haben auch noch eine Person, die ausschließlich das Amazon USA-Projekt betreut.
Ah, okay. Warum ist das so? Also aufgrund der ganzen vorgelagerten Themen von wegen irgendwie Produkthaftpflicht, Verzollung, Steuern und Co. Oder ist der Amazon-Kanal in den USA in seiner Form so besonders? Ne? Der ist ja, man kann ja, wenn man jetzt mal mit Europa vergleicht, kann man ja auf Amazon.com eigentlich Faktor 10 nehmen. Ne? Das heißt irgendwie, wenn ein Unternehmen irgendwie hier in Deutschland 3 Millionen macht, würden die wahrscheinlich in den USA 30 Millionen machen. Das gleiche auch beim Werbespend und Co. Also was ist so der Grund, warum wir das separat angeht?
Genau, das geht noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also wir hoffen, dass es bald so sein wird, wie du gesagt hast, dass es das Zehnfache mit. Da gibt es auch einen Projektfahrplan, der das hoffentlich gewährleistet. Und der Grund dafür ist einfach der, dass es wirklich komplexer ist. Also da gibt es Zoll, technische Themen, die eingehalten werden müssen. Der Prozess ist nochmal ein ganz anderer, was die Anlieferung betrifft. Und da stand natürlich auch so Themen wie Gesellschaftsgründung, steuerrechtliche Themen. Mhm. Der Grund, was für ein Unternehmen auch wirklich sehr, sehr schnell ungemütlich werden kann, weshalb wir dann gesagt haben, es macht Sinn, wenn eine Person sich wirklich ganzheitlich darum kümmert, um auch sicherstellen zu können, dass wir da uns an alles halten, an was wir uns halten müssen.
Ja, da stehe ich übrigens demnächst auf der Bühne auf dem Amazon Sales Kongress in Potsdam und erkläre genau das mit einer Marke zusammen, was es eben alles vorgelagert braucht, um auf Amazon.com überhaupt loslegen zu können. Ne? Weil wie du schon sagst, mit irgendwie Themen Produkthaftpflicht, Verzollung, Logistik und. Ne? Da sind also so viele Themen und muss ich ein eigenes Unternehmen dort gründen? Ja, nein, was sind irgendwie Vorteile? Sales Tags und so weiter. Das ist ja wirklich so groß, das hat ja nichts damit zu tun, irgendwie, wie ich schließe ein anderes europäisches Land an, sondern passiert vorgelagert erstmal so viel, Und nur wenn das halt steht, kann man eben auch guten Gewissens dann da nachhaltig loslegen, weil was Fakt ist, man braucht da halt irgendwie einen langen Atem und da braucht man eben nachhaltige, gute Strukturen für. Also ich glaube, das ist genau richtig, dass ihr da dann dediziert eine Person draufsetzt.
Ja, auf jeden Fall. Das oberste Ziel ist natürlich auch, unsere deutsche GmbH zu schützen bei dem Ganzen. Und ja, das Thema, jeder, der sich damit mal ansatzweise befasst, merkt, dass das doch sehr, sehr, sehr komplex ist und komplett anders als in Deutschland.
Ja, absolut. So, jetzt wird ja das Thema so Retail Media Advertising auf den ganzen Marktplätzen immer größer. Ne? Unternehmen sind da unterschiedlich weit, haben unterschiedliche Lösungen. Aber was, glaube ich, irgendwie schon alle gemein haben, ist, dass sie da verstanden haben, die ganzen Marktplätze, okay, den Traffic, den können wir auch verkaufen. So, und habt ihr dann da auch eine spezielle PPC-Manager-Position oder so für intern? Oder macht das irgendwie der, koordiniert das der Alex alles? Habt ihr da externe Partner für? Wie macht ihr das?
Ich glaube, das habe ich gerade vergessen in der Aufzählung. Wir haben eine PPC-Managerin, die sich um das Marketing auf den Marktplätzen kümmert. Die kümmert sich sowohl um Amazon-PPC als auch um das, was auf den anderen Marktplätzen möglich ist.
Ja, verstehe ich. Ja, okay, ja, dann macht das Sinn. Alles gut. Das, wie du sagst, ist ja noch gar nicht so lange so. Wie es halt so ein jungen, starken Wachstumsunternehmen so ist, da ja, muss man irgendwie jede Woche was Neues auf dem Schirm haben, weil sich doch irgendwie so viel halt irgendwie ändert. Ja, was regelmäßig übrigens hier bei uns irgendwelche Leute, neue Leute durchs Büro laufen, die führen irgendwelche Bewerbungsgespräche mit Bereichen, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Und ich frage mich, wer zur Hölle sitzt da gerade bei uns im Konferenzraum? Kenne ich. So, Thema Produkte ist, glaube ich, auch noch super, super spannend, weil du hast mir erzählt, oder Jolene auch damals, dass ihr früher noch ganz viele Produkte einfach parallel gelauncht habt. Ja. Nun weiß ich, dass du extrem datenaffin bist und dir das auch gerne genau alles anschaust und überlegst, okay, was funktioniert eigentlich, was macht eigentlich Sinn. Würdest du sagen, dass euch euer Approach, welche Produkte biete ich eigentlich auf Marktplätzen an, verändert hat in letzter Zeit? Oder sagt ihr, nee, wir haben da so effiziente Strukturen, wir gehen immer noch, werfen erstmal alles rauf und gucken dann, was funktioniert?
Also ganz und gar nicht mehr so. Vielleicht kann ich hier auch an der Stelle mal von einem kleinen Fuck-up berichten oder von, ja, ich muss mal nicht unbedingt Fuck-up nennen, das ist was, was wir getestet haben, was sich nicht so entwickelt hat, wie wir es uns gewünscht hätten, aus dem wir aber im Nachgang unheimlich viel lernen konnten. Und zwar haben wir, oder als wir auf Zalando live gegangen sind, hatten wir viel zu wenig SKUs, um überhaupt dort sichtbar werden zu können. Und haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt so schnell wie möglich unser Sortiment aufstocken und haben dann, ja, ich weiß gar nicht, wir hatten schon Kriterien, die wir uns angeschaut haben, aber wir haben uns da relativ frei, ohne jetzt eine tiefe Datenanalyse zu machen, für 500 SKUs entschieden, die wir dann dort gelistet haben und haben dann relativ schnell gemerkt, dass uns die Returnquote um die Ohren fliegt.
Das sagen ja viele auf Zalando, ne? Dass das echt krass ist.
Schnell. Und seitdem haben wir wirklich einen sehr, sehr detaillierten Produktlebenszyklus entwickelt, der auch wirklich auf die Marktplätze abgestimmt ist, weil wir auch gemerkt haben, dass unser Shop und Marktplätze zwar vergleichbar sind, aber dass es da doch signifikante Unterschiede gibt. Und genau, der wird jetzt durchgeführt. Das bedeutet, ein Produkt wird, bevor das gelistet wird, ganz, ganz genau untersucht. Da schauen wir uns dann schon teilweise KPIs aus dem Online-Shop an. Und dann geht das Ganze in so einen Testprozess und muss in verschiedenen Phasen bestimmte KPIs erfüllen, dass das weiter gelistet wird. Und das Ganze ist auf Profitabilität optimiert, bedeutet, die komplette Produktsteuerung oder die Sortimentsteuerung ist immer Profit optimiert.
Ah ja, okay. Ja, okay. Das heißt, wir brauchen natürlich auch so einen gewissen Mindestpreis mit den ganzen, mit den ganzen Produkten auf den Marktplätzen, weil die wollen ja schon ein bisschen was dafür haben, die Marktplätze. Und klar, wenn man dann Produkte hat, die auch teilweise ein bisschen günstiger sind. Ich habe jetzt vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit Stabilo und da hat der Head of Global E-Commerce mal darüber berichtet, wie die eigentlich so Mindestpreise, das heißt, was muss irgendwie ein Bundle, also überhaupt mindestens kosten, bevor sie es anbieten können. Die haben natürlich gut, die sind günstiger noch, die haben natürlich diese einzelne Stifte noch, aber das ist doch irgendwie krass mit den verschiedenen Marktplätzen von der Profitabilitätsberechnung her, da komplett durchzusteigen, marktplatzübergreifend durch die ganzen Gebührenstrukturen, da ändert sich ja auch regelmäßig mal was, dass das Controlling da läuft. Und wenn du hier von 500 Produkten redest, bald 11 Marktplätzen, das muss abartig sein.
Es geht, also wir haben uns für alles Excel-Sheets gebastelt. Es gibt ja leider auch keine Tools, die das miteinander vergleichen können. Wenn man sich da mal reingefuchst hat, dann kannst du das schon miteinander vergleichen. Das ist auf jeden Fall möglich, auch in einem einfachen Google-Spreadsheet.
Ja, da kommt dir wahrscheinlich deine Vergangenheit als Controllerin ganz gut dann.
Genau.
Ja, okay. Okay, ja, hab ich verstanden. So, jetzt weiß ich, dass ihr intern sowohl ein Wholesale als auch ein Marketplace-Team habt. Und ich kenne das von ganz vielen Unternehmen, dass das durchaus so zwei Bereiche sind. Wenn man sich immer jetzt Wachstumszahlen anschaut von den auf den Marktplätzen, dann sieht man fast überall, dass Marktplatz stärker wächst als Wholesale. Mhm. Und das ist natürlich für so ein Unternehmen eine Challenge, intern damit umzugehen. Das heißt irgendwie, was mache ich mit den Teams? Lasse ich die näher zusammenwachsen? Ziehe ich die auseinander? Ändere ich Verantwortung? Ändere ich Vergütungssysteme und so weiter? Würdest du eher sagen, okay, die beiden Teams wachsen bei euch irgendwie näher zusammen oder wie begegnet ihr dieser Entwicklung, die es bei euch ja wahrscheinlich auch geben wird?
Genau, also bei uns ist aktuell auch geplant, dass diese Teams zusammenwachsen. Alex ist tatsächlich auch Head of Marketplaces und Wholesale und wir werden zeitnah zusammenführen. Die Thematiken, die sind wirklich oft same, same, but different. Das sind auch teilweise die gleichen Partner, mit denen wir im Marktplatz und im Wholesale-Modell arbeiten. Und beide POS, die stecken für uns noch in den Kinderschuhen, sind aber wirklich so signifikant gewachsen, dass wir das auch offen lassen wollen, wie sich das Ganze entwickelt, weil wir es einfach Stand heute auch noch nicht wissen. Und das macht super viel Sinn aus diversen Gründen, dass die beiden Teams eng zusammenarbeiten.
Ja, und funktioniert das gut? Oder gibt es da durchaus mal irgendwie Reibereien? Weil ich kenne das aus ganz vielen Unternehmen, wo man dann halt Umsätze auch anders zuweist. Und als Unternehmen sagt man ja immer, Mensch, ich will, dass der Umsatz quasi da gemacht wird, wo er für uns am profitabelsten ist. Und das kann sich ja durchaus mal verändern. Da habt ihr jetzt, was ich einfach schon das Glück, dass es euch noch nicht so lange gibt. Aber ich rede ja auch viel mit so traditionellen Herstellern. Und die sind über Handel irgendwann groß geworden. Da war der Wholesale halt super stark. Und jetzt merkt man, dass Marktplatz immer irgendwie sich mehr Anteile holt. Und irgendwo auch eine zukunftsweisende Grundstruktur hat. So, es gibt ja bestimmte Länder, wenn man nach Polen will, dann kommt man an Allegro gar nicht vorbei und Allegro bietet nur das Marktplatzmodell an. Ja. So, das heißt, man muss schon so grundsätzlich umdenken im Unternehmen. Und da kann es ja durchaus irgendwie auch Widerstände geben. Gelingt euch das gut? Gibt es das Thema überhaupt bei euch, weil ihr noch so neu seid? Wie ist das?
Also ich würde sagen, Widerstände nicht großartig, weil ich habe das Glück, dass das Team oder mein Team da wirklich sehr, sehr begeisterungsfähig ist und das auch versteht. Also jeder bei uns versteht, wie kommt das Unternehmen vom Umsatz zum Profit und das ist immer eine ganz gute Grundlage, dann auch zu verstehen, warum macht es Sinn, dass wir jetzt Umsatz auf einen anderen Vertriebskanal schieben und genau, wie das funktioniert, das müsstest du dann im nächsten Podcast mit dem Alex besprechen, weil wir sind auch gerade dabei, das zu implementieren und es kann natürlich auch sein, dass wir in einem halben oder dreiviertel Jahr sagen, macht keinen Sinn, man muss es wieder trennen, aber Stand heute sieht es so aus, als würde das sehr, sehr gut aufgehen, dieser Plan.
Ja, es ist halt einfach super wichtig, ne, dass die Leute halt im Sinne des Unternehmensziels halt handeln und nicht im Sinne von, wie es ja auch bei manchen Unternehmen ist, halt irgendwie individuellen Provisionssystemen, die mal geschaffen wurden, aber einfach nicht mehr zeitgemäße halt sind. Da gibt es auch traditionelle Hersteller, die halt gesagt haben, okay, Mensch, wir bauen die Strukturen komplett um, streichen irgendwie Provisionen gänzlich raus und verprovisionieren eher unser gesamtes Team auf den Unternehmensgewinn oder so. Und damit immer sichergestellt wird, dass der Umsatz da gemacht wird, wo er am besten und am profitabelsten irgendwo auch fürs Unternehmen halt ist.
So wie du sagst, ich glaube, das ist auch einfach eine Frage der Zielsetzungen, gerade in Unternehmen, die sich so schnell entwickeln und wachsen, da ist es super schwierig zu forecasten, welcher Vertriebskanal wird jetzt am relevantesten sein und da ist es auch ganz, ganz wichtig für die Wachstumsstrategie, dass man da flexibel bleibt und da bietet sich sowas an, wie das, was du gerade gesagt hast, dann jetzt im Fall von einem Marktplatz- und Wholesale-Team einfach ein Ziel zu setzen, dass beide Point of Sales vereint und dann ist das Team da auch nicht biased, Entscheidungen zu treffen.
Ja, auf jeden Fall. Kannst du uns so ein bisschen Insights geben, wie sich so die verschiedenen Marktplätze, also ich habe Amazon, Zalando, About You, Otto Douglas, vielleicht kannst du erstmal sagen, wo ihr überall so seid. Also muss ich nicht alle 11 potenziellen aufzählen, ne? Aber ob ich da jetzt irgendwie in der Aufzählung einen großen vergessen habe, der für euch wichtig ist und wie die sich so für euch entwickeln.
Also wir sind Zalando, das weißt du, auf About You, Otto, auf Douglas sind wir. Wir sind seit kurzem auch bei Bräuninger und für uns kristallisiert sich auch klar raus, dass ja natürlich die größten Marktplätze bei uns auch am relevantesten sind und den größten Umsatz machen. Und genau, ja.
Okay. Und so, dann muss man natürlich alles genau überblicken. Sowas heißt irgendwie Marktplatz-Controlling ist halt irgendwie so eine Herausforderung. Machen wir ja auch irgendwie viel mit unserer BI-Rob, dass wir schauen, okay, alle Daten zusammenführen und schnell, effizient halt gute Entscheidungen treffen, Anomalien erkennen und, und. So, wir machen das jetzt aber für Amazon, ne? Und sehen schon, wie komplex das halt ist. Ihr habt dann noch mehr unterschiedliche Marktplätze. So Marktplatz-Controlling, gibt es so wesentliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Marktplätzen, wo du sagst, Mensch, da mussten wir uns erstmal darauf einstellen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil es da so einzelne Unterschiede gibt oder irgendwelche Marktplätze so gänzlich aus der Norm fallen.
Ich glaube, die größte Challenge, also alle Marktplätze stellen mehr oder weniger gute Daten zur Verfügung. Man bekommt bei manchen Marktplätzen sehr, sehr viele Daten, bei manchen sehr, sehr wenige. Man muss natürlich mit dem arbeiten, was man auch zur Verfügung gestellt bekommt. Und ich glaube, die größte Challenge ist einfach die Datenqualität, weil die nicht unbedingt vergleichbar ist von Marktplatz zu Marktplatz. Und dann muss man für sich einfach ein System entwickeln, wie man das vergleicht und auch einfach wissen, welche KPIs man sich anschauen möchte. Und das ist einmal ein großer initialer Aufwand, das aufzustellen, diese Datenvergleichbarkeit dann auch zu gewährleisten. Aber wenn man das mal hat, dann ist es eigentlich auch nicht mehr so komplex.
Ja, und war das ein großes Projekt bei euch? Also war es etwas, wo ihr irgendwie über Monate oder wenn ihr jetzt sagt, Mensch, wir kriegen jetzt demnächst hier noch ein paar neue.
Ja, das ist ongoing. Also wir werden da auch immer besser. Wir haben jetzt was aufgestellt, mit dem wir das steuern können und mit dem wir auch sehen können, welcher Marktplatz ist für uns gerade am relevantesten, welcher erfüllt die Zielsetzung und das ist ongoing. Also wir werden da auch immer besser werden.
Ja, ja, okay. Das heißt, ihr habt dann irgendwie eine marktplatzübergreifende Profitabilitätsvorstellung oder ist das dann schon auch sehr marktplatzspezifisch, wo ihr sagt, Mensch, jetzt schalten wir einen neuen auf, dann haben wir erstmal so eine gewisse Zeit, wo auch für uns Break-Even okay ist. Oder sagt ihr, geht ihr von Anfang an hart ran und sagt, nee, das ist ja einfach das Profitziel, das müssen wir erreichen from day one.
Genau, also wir haben keine Profitabilitätsziele pro Marktplatz, das wird schon auch übergeordnet angeschaut, aber da gibt es KPIs, die man sich offensichtlich betrachten kann, sei das Umsatz, Retourenquote, Marketing, Spend, wo du dir eigentlich auch über einen Dreisatz hochrechnen kannst, ob du da gerade auf dem richtigen Weg bist oder nicht.
Ja, ja. Und kannst du so ein bisschen Insights teilen, wo so die höchsten Retourenquoten sind, wo ihr so die höchsten Werbespends habt und so? Kannst du sowas sagen?
Die höchste Retourenquote, ich glaube, das kann man auch sagen, ohne jemanden zu nahe zu treten, hat Zalando. Das ist, glaube ich, bekannt. Ist aber in Ordnung. Wir haben uns da sortimentstechnisch drauf eingestellt. Genau, was war deine zweite Frage? Ich kann es immer
wieder holen. Und so die Werbeausgaben, wo spendet ihr am meisten? Weil die haben ja schon durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde jetzt mal Amazon mal in den Raum werfen.
Genau. Am meisten spenden wir auf Amazon, wenn man da einfach die meisten Möglichkeiten hat. Und wir sind oft in der Situation, dass wir sehen, okay, die Werbeperformance ist gerade super gut, aber auf Zalando etc. ist es manchmal auch nicht möglich, mehr auszugeben, selbst wenn man das möchte.
Ja, das sehen wir bei ganz vielen. Ja. Das ist ja auch bei Otto, bei Kaufland und so ganz typische Probleme, dass wenn man da dann irgendwie ein gewisses Budget halt bereitstellt, dass man das einfach nicht ausgeben kann.
Oft gebe ich Anfragen ans Team, ob wir noch mehr ausgeben können. Und das ist manchmal leider, das wäre wünschenswert, dass man das dort auch mehr steuern kann, weil da bestimmt viele Brands sitzen, die auch entsprechendes Budget haben und die das gerne mehr pushen würden. Da bekomme ich dann auch immer die Rückmeldung, dass alles getan wurde und dass man das leider dort nicht so beeinflussen kann wie auf Amazon, dass da auch mehr ausgegeben wird.
Absolut, insbesondere im Performance-Bereich. Ne? Also was wir ja schon auch immer mehr machen, dass wir für Brands, die haben klassischerweise immer einen CMO und kümmern sich eben auch um das Thema Marke. Das heißt, da wird auch nach der Marke gesucht, denen ist das wichtig. Ich glaube übrigens, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt ist in der Differenzierung zu den ganzen Asia-Brands, die eben kommen, ne, mit Billigprodukten-Themen und so. Und da geht es halt darum, irgendwie Marke aufzubauen, Marke zu stärken. Und da bieten ja Marktplätze, insbesondere jetzt Amazon, auch über die DSP, durchaus auch immer mehr Branding-Kampagnen, Möglichkeiten, ne? Also Retail-Media, sei es jetzt über Amazon, Prime Video, über Twitch und Co. Und da sehen wir schon, das geht total hin Richtung Bewegtbild. Und findet bei immer mehr Unternehmen im Marketing-Mix neben TikTok, YouTube und Co. eben seinen Platz. Ist, glaube ich, auch so, dass es bei Amazon so ist, dass irgendwie 15-17% der gesamten Digital Media Sales Spendings laufen über Amazon mittlerweile. Also das ist wirklich krass. Und trotzdem ist so Marktplatz-Marketing im Upper Funnel bei vielen Marketingabteilungen noch total was total Besonderes, Unübliches. So, ihr habt ja auch, meine ich, einen TV-Background. So, das heißt, ihr versteht euch natürlich irgendwie auch ganz klar als starke Marke, müsst euch auch um Branding kümmern. Seid ihr da schon aktiv irgendwie oder siehst du Marktplätze überhaupt da so als gute Branding-Möglichkeit oder sagst du, nee, das aus bestimmten Gründen macht das irgendwie nur im TV, Video, Social und so Sinn?
Nein, gar nicht. Also mit TV-Background meinst du wahrscheinlich die TV-Ads, die wir geschaltet haben für unseren Online-Shop.
Genau.
Also dazu kann ich sagen, das war auch ein Test, den wir gefahren sind. Purelay ist ja wirklich eine sehr, sehr starke Brand, die auch wirklich von unserem einzigartigen Content lebt. Das heißt für uns, es wäre sehr, sehr schade, wenn wir das nicht nutzen würden, um das auch im TV zu zeigen, weil es natürlich auch die Qualität hat, die man benötigt für so eine Ad. Und mir persönlich geht es so, ich schaue sehr viel Amazon Prime. Und jedes Mal, wenn ich da auf meiner Couch sitze und die Werbung kommt, denke ich jedes Mal, wir müssen das unbedingt machen. Also, ja. Wirklich, weil du kannst es dort auch nicht skippen oder ähnliches. Du bist wirklich gezwungen, dir das anzuschauen.
Ist auf dem großen Bildschirm, ne? Das ist ja auch irgendwie nochmal was.
Genau, und ich möchte das unbedingt testen. Wir sind da auch schon in Kontakt und suchen gerade nach einer Möglichkeit, dass wir das starten können.
Ja, okay, cool. Habt ihr denn irgendwie so jedes Jahr eine Kampagne, die ihr macht? Ich weiß, dass ihr auch, ihr habt ja sogar mal was Abgefahrenes gemacht, dass ihr irgendwie so eine Hawaii-Villa gemietet habt und da dann halt irgendwie super viel Content produziert habt. Ist das bei euch so klassischerweise, dass ihr irgendwie im Jahr dann irgendwie auch eine Markenkampagne habt, die ihr dann abdreht und dann irgendwie auf die verschiedenen Kanäle schiebt? Oder wie ist das bei euch?
Bei uns gibt es mehrere Branding-Kampagnen pro Jahr. Und das Team ist auch, glaube ich, ja, ich weiß nicht, wie oft die dort sind, aber die sind auch mehrmals im Jahr dort, um den Content zu produzieren. Und im TV, ich glaube, die erste Kampagne, die haben wir das müssten mindestens anderthalb Jahre gewesen sein. Und es war tatsächlich auch ab dem ersten Mal schon direkt profitabel. Und genau deswegen werden wir das wahrscheinlich weiter ausbauen.
Ja, krass. Da freue ich mich, das notiere ich mir direkt mal, dass ich da den, habe ich denn mit Alex dann den richtigen, den ich dann auch über die Prime Video Kampagne ausfragen kann?
Genau.
Wahrscheinlich, ne, wird darüber Bescheid wissen.
Ein absoluter PPC- und Marketing-Experte.
Ja, okay. Ja, cool. Ja, da freue ich mich drauf. Mhm. Warst du selbst schon mal drin auf Hawaii da bei euch in der, also was ist das überhaupt? Also habt ihr das noch, diese Villa, die ihr da gemietet habt?
Genau, das war eine Villa. Ich glaube, wir hatten die für ein halbes Jahr gemietet. Das war auch gar nicht geplant, dass wir die langfristig betreiben. Und ich war leider nicht da, nein.
Ja, okay, das heißt irgendwie Nachricht an so ein Purelay-Mensch, das muss nochmal gemacht werden.
Gerne.
Vielleicht nehmen wir ja da unseren nächsten Podcast auf, dann werde ich durchaus auch.
Ja, du kannst gerne dem Etienne mal schreiben.
Ja, okay, mach ich mal. Ja, Amelie, eine ganze Menge los. Vielen Dank, ne, für das Update. Das war schon, ja. Das ist schon richtig spannend. Ich meine, wir reden jetzt davon, was war damals, ne? Aber ganz ehrlich, das ist halt ein Jahr her.
Ja.
Und was in einem Jahr dann doch alles passiert, ist immer wieder Wahnsinn, oder? Das ist so ein bisschen, das hast du wie bei so WhatsApp-Sound-Memos, so ein 1,5 oder mal 2 Booster drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hätte auch keiner. Wir wussten, dass das Thema Marketplace für uns erfolgreich werden wird, aber wie sich das entwickelt, das konnte vor einem Jahr auch niemand wissen.
Ja, irre. Und ihr seid ja über Social damals entstanden, oder? War das so? Über so Social, Instagram und Co. Oder?
Genau. Okay. Play wurde damals ungefähr zu der Zeit gegründet, in dem so die ersten Influencer losgelegt haben. Und das hat sich natürlich angeboten, gerade mit dem Produkt und mit der Story, dass man diesen Kanal ausbaut. Und das haben wir damals auch gemacht. Und das ist natürlich nach wie vor ein großer Teil von unserer Erfolgsstory.
Ja, klar. Da entsteht halt irgendwie Marke, ne? Und irgendwie Beziehung dazu. Ja, auf jeden Fall. Und dann irgendwie spannend, dass so ein, ne, wieder ein neuer Trend kommt, Marktplätze, da entstehen wieder ganz viele Brands. Ich denke da jetzt irgendwie an Snox zum Beispiel, die auch bei euch in Mannheim sitzen. Die sind ja wieder auf dieser Marktplatzwelle entstanden. Mal gucken, was irgendwie für eine nächste Welle dann irgendwann, wir ja auch, ne, was dann irgendwann für eine nächste Welle halt kommt, ne, und was, wie man sich dann als Unternehmen auch anpasst. Ne. Also ich bin mir sicher, das wird nicht langweilig in den nächsten Jahren.
Es bleibt spannend.
Absolut. Alright, Amelie, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die super spannenden Insights. Ja, und ich freue mich auf unsere nächste Session und unser nächstes Treffen auf einem der AOMs.
Ich freue mich auch sehr. Das sind immer die besten Events und wir kommen gerne wieder vorbei.
Mega. Also, mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.